Gut, dann möchte ich Sie hiermit begrüßen zu unserem ersten Teil des Corona-Kolloquiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Ich freue mich sehr, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Friedrich Meyer. Ich bin Professor an der Fakultät 1 und Direktor des Instituts für angewandte Forschung zusammen mit meinem Kollegen Jörg Dürrschmidt. Ich werde heute die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Ich möchte jetzt gleich weiterleiten an den Rektor der Hochschule, Professor Ernst. Allerdings noch zuvor ein kurzer Hinweis zum Datenschutz. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Für den Fall, dass Sie eine Frage stellen wollen und eine Aufzeichnung, dann bitte ich Sie um Meldung, werden wir die Aufzeichnung an dieser Stelle unterbrechen. Jetzt möchte ich aber gleich weitergeben an den Rektor für ein kurzes Grußwort. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Meyer. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch, Sie alle hier begrüßen zu können. Es ist sehr schön, dass wir mal ein neues Format ausprobieren. Mal gucken, ob uns das gut gelingt. Das ist ein Format, das in der Corona-Zeit jetzt natürlich ganz wichtig ist, dass wir uns eben über Video dann auch abstimmen und sehen können. Von meiner Seite vielleicht auch noch mal zwei Hinweise. Alle die, die nicht zurzeit aktiv sprechen, würde ich bitten, vielleicht ihre Mikros auszuschalten, weil die Mikros doch sonst alle möglichen Geraschel und Tastaturtöne und sonstige Sachen übertragen. Und das ist einfach ungeschickt. Das ist besser, wenn man die ausschaltet, wenn man nicht sprechen will. Wir können sie natürlich jederzeit anschalten, wenn es dann um Diskussionsbeiträge oder ähnliche Sachen geht. Das wäre das eine Thema. Das zweite Thema, wenn Sie ein bisschen darauf achten, dass Ihre Kamera so ausgerichtet ist, dass Sie nicht im Hintergrund ein helles Fenster oder andere helle Hintergründe haben. Sonst kann man nämlich das Gesicht so gut wie nicht erkennen. Das wäre auch ein bisschen schade. Irgendwie immer irgendwas Buntes im Hintergrund, eine Pflanze oder ähnliche Sachen, erleichtert das Sehen und so weiter. Ein dritter Punkt noch, bevor wir jetzt inhaltlich eigentlich anfangen. Soweit möglich würde ich Sie bitten, auch mit dem Kabel in das Netz zu gehen, nicht über irgendein WLAN, weil dann die Übertragung doch deutlich schlechter wird. Soweit nur mal als Vorbemerkungen oder Voransprachen dazu. Wie gesagt, das ist ein neues Format, diese Open Lecture, die wir jetzt hier einführen wollen, die wir auch zukünftig, wenn es so klappt, wie wir uns das denken, monatlich etwa durchführen wollen. Dieses Mal ist es ein Thema, was, ich sag mal, Corona-bedingt in fast schon aller Munde ist, nämlich alle die Einschränkungen, die es gegeben hat und teilweise auch noch jetzt gibt, im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie, mit der Corona-Pandemie, die wir ja gerade durchleben oder durchlebt haben, vielleicht zum Teil schon. Das ist ein sehr interessantes Thema. Es werden sich sicher andere Themen, Corona und, weiß ich was, Gesundheitsvorsorge und ähnliche andere Sachen anschließen. Aber ich denke mal, da wird der Herr Meyer vielleicht auch später noch mal ein paar Worte zu sagen. Heute gibt es zwei Vorträge oder zwei Beiträge von dem Herrn Hauck, Volker Hauck und auch von Arne Pautsch, denen ich beide an dieser Stelle schon mal danken möchte, dass sie den Auftakt für diese Veranstaltung machen, mit eben diesem interessanten Thema Grundgesetz und Corona. Mal gucken, welche Einschränkungen wir da hinzunehmen haben. Und ob man das wohl alles auf dem Verordnungswege machen kann oder ob man nicht vielleicht doch mal das ein oder andere Parlament dazu bräuchte. Aber gut, ich will nicht so weit vorgreifen. Ich denke, das sind alles Themen, die wir jetzt im Laufe des heutigen Nachmittags hier besprechen. Ich freue mich sehr darauf. Bitte bedenken Sie auch, dass es ein Diskussionsthema sein soll. Nach den, denke mal, einleitenden Worten soll es dann sicher auch noch ein paar Diskussionsbeiträge geben. Dazu dann natürlich wieder die Mikrofone aufmachen, jemals immer, wenn man dran ist. Von meiner Seite aus viel Vergnügen, viel interessante neue Eindrücke vielleicht dazu und mal gucken, hoffentlich dann auf ein zweites, drittes, viertes, ein regelmäßiges Treffen in dieser Form. Besten Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Ernst, für dieses Grußwort. Ich möchte Sie auch nicht lange aufhalten. Ich möchte aber kurz die Referenten des heutigen Tages vorstellen. Und zwar Professor Dr. Volker Hauck hat in Tübingen Jura dort zum Dr. Juris promoviert. Bevor er zur Schule kam, war er lange Zeit in der Landesverwaltung Baden-Württemberg tätig, unter anderem als Leiter der Zentralstelle im Wissenschaftsministerium. Er ist Direktor des Instituts für Parlamentsrecht und Normsetzung im IAF an der Hochschule Ludwigsburg, Herausgeber und Autor zahlreicher Lehrbücher, Handbücher und Kommentare. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind im Parlamentsrecht, Partizipations- und Hochschulrecht. Ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, heute einen Vortrag zu halten. Dann möchte ich den zweiten Referenten vorstellen. Professor Dr. Arne Pautsch ist Dekan der Fakultät 1 und Direktor des Instituts für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie am IAS an der Hochschule Ludwigsburg. Er war vor seiner Zeit als Professor einer Gemeinde in Niedersachsen tätig. Er ist ebenfalls Autor zahlreicher Lehrbücher und Kommentare. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich direkte Demokratie, Volksbefragung und Bürgerbeteiligung. Herzlichen Dank an beide. Und damit möchte ich auch das Wort weitergeben an die beiden Referenten und freue mich sehr, dass sie zu diesem spannenden Thema heute einen Vortrag halten werden.
Ja, vielen Dank. Ich darf sowohl im Namen des Kollegen Arne Pautsch wie natürlich auch im eigenen Namen Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich beglückwünsche unsere Hochschule zu diesem neuen Format. Ich denke, das ist nicht nur zeitgerecht, sondern führt auch dazu, dass der wissenschaftliche Diskurs Corona-bedingt nicht unterbrochen wird. Ich korrigiere unseren Rektor nur sehr ungern, aber um falsche Erwartungen gleich von vornherein zu vermeiden, weise ich darauf hin, dass Sie jetzt nicht zwei Vorträge hören, einen von mir und einen vom Kollegen Pautsch, sondern Sie hören von uns beiden gemeinsam einen Vortrag. Wir probieren auch da was Neues aus. Wir wollen ja innovativ sein. Wir werden uns meist im 5-Minuten-Rhythmus abwechseln. Es ist ein Vortrag mit einer thematischen Gesamtlinie, den wir quasi in Teilen unter uns aufgeteilt haben. Und mir ist fällt die dankbare Aufgabe zu, den Einstieg zu machen. Grundgesetz und Corona, das ist zuallererst auch eine Frage nach unseren Grundrechten. Wir haben seit Bestehen der Republik einen solchen, sowohl von der Intensität her als auch von der Breite der betroffenen Grundrechte her, einen so massiven Eingriff in unsere Grundrechte nicht einmal im Ansatz so zuvor erlebt. Und deswegen möchten wir jetzt in unserem Vortrag zunächst einfach mal eine, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein kleines Panorama aufmachen der Grundrechte. Da arbeiten wir uns entlang der Reihenfolge der Grundrechte im Grundgesetz, bevor wir dann, nachdem wir diese ganzen Eingriffe kurz angerissen haben, uns mit etwas tiefergehenderen verfassungsrechtlichen Folgeproblemen beschäftigen. Denn man hat gerade als Verfassungsrechtler ein wenig mitunter das Gefühl in den vergangenen Monaten gehabt, dass das alte Motto Not kennt kein Gebot regiert hat. Und dem möchten der Kollege Pautsch und ich doch mit Nachdruck widersprechen. Not kennt eben sehr wohl ein Gebot, eben ein notadäquates Gebot. Und deswegen möchten wir dann im zweiten Teil unseres Vortrags, wenn wir dann die einzelnen Grundrechte kurz durchgesprochen haben, mal darstellen, was da an verfassungsrechtlichen Vorgaben aus unserer Sicht mindestens in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist. Und weil wir ja konstruktive Hochschullehrer sind, schließen wir dann auch mit einem Hinweis oder einem Vorschlag, was man eigentlich hätte tun können. Es ist ja schon in Teilen vorbei, um vielleicht doch ein notadäquates Gebot zu beachten. So viel als ganz kurze Einleitung. Jetzt gehe ich durch die erste Hälfte der Grundrechte durch, bevor dann, wie angekündigt, die Übergabe im Wechsel an den Kollegen Arne Pautsch erfolgt. Wenn wir ins Grundgesetz gucken, dann fangen wir an mit Artikel 2, der in Absatz 1 die freie Entfaltung der Persönlichkeit als Auffangfreiheitsgrundrecht vorsieht. Hier haben wir Eingriffe durch alle Formen der sozialen Distanzierung, durch Kontaktverbote, dass auch im öffentlichen Raum nur zeitweilig Personen aus höchstens zwei Haushalten unterwegs sein durften. Das nach wie vor geltende Mindestabstandsgebot ist ein Eingriff in 2.1. Die Maskenpflicht ist ein für Brillenträger ganz besonders wegen des Beschlagens der Gläser eine besonders gravierende Eingriff in diese freie Handlungsfreiheit von 2.1, aber auch zum Beispiel das Verbot von Zusammenkünften, soweit sie nicht politischer Natur sind und zu Artikel 8 gehören, und auch da private Feiern und was sie da alles nehmen wollen, das alles war und ist in Teilen ja noch verboten oder eingeschränkt. Alles das sind Eingriffe in 2.1. Ich mache weiter mit 2.2, also mit der Freiheit der Person. Die Freiheit der Person ist eingeschränkt worden, jedenfalls in den Fällen, in denen Personen unter Quarantäne gestellt wurden, die eine hoheitliche Verfügung erhalten haben, sich 14 Tage nicht nur gebeten, sondern angewiesen sind, sich in ihrer Wohnung aufzuhalten. Ich mache weiter mit Artikel 4, das ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Da haben wir ja nicht nur das innere Glauben, das war jetzt noch nicht tangiert, aber das sogenannte Forum Externum, also sprich, dass die Glaubensbetätigung, das nach außen zeigen des Glaubens, das war insbesondere durch die Gottesdienstverbote über viele Wochen hinweg praktisch auf null reduziert. Und das war zumindest für Christen an Ostern ein ganz, ganz besonders gravierender Eingriff. Das hat die Verfassungsrechtsprechung auch anerkannt, aber daraus nicht die Konsequenz gezogen, dass man an Ostern hätte Gottesdienst feiern dürfen. Aber wir haben auch jetzt, wo Gottesdienste wieder stattfinden, nach wie vor Einschränkungen ins Forum Externum. Das fängt an mit den Gesangseinschränkungen. Es geht weiter damit, wenn Sie jetzt mal in einem Gottesdienst sind, ich war da verschiedentlich, man sitzt da extrem vereinzelt, also das Gefühl eines Gemeinschaftserlebnisses, was ja ein Gottesdienstfeiern auch sein sollte, bleibt weitgehend auf der Strecke. Ich mache weiter mit Artikel 5, da haben wir im Absatz 3 die Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit beschränkt sich keineswegs nur auf das Erschaffen von Kunst, sondern auch auf den sogenannten Wirkbereich, also auf das in das Publikum tragen der Kunst. Das heißt Ausstellungsverbote, Vorführungsverbote, auch Schließungen von Galerien, alles das sind Einschränkungen von 5.3. Bei vielen Künstlern, auch in einer engen Verbindung mit der Berufsfreiheit, weil die oft auf Honorarbasis leben und jetzt schlichtweg seit Monaten keine Einnahmen mehr haben, weil sie eben nicht mehr bei irgendeinem, bei einer Vorführung zum Einsatz kommen. Ich mache weiter mit Artikel 6. Artikel 6 schützt Ehe und Familie. Wir haben ganz massive Einschränkungen gehabt bei familiären Kontakten. Das fing damit an, dass man die Großeltern möglichst nicht besuchen sollte als Enkelkinder. Es war aber noch deutlich verschärfter mit strikten Besuchsverboten in Seniorenheimen bis hin, und das ist dann vielleicht ein fast schon maximal denkbarer Eingriff in Artikel 6 Absatz 1, dass auch engste Angehörigen in der absoluten Hochphase von Corona die Sterbebegleitung verwehrt wurde. Und mein letzter Artikel, bevor ich an den Kollegen Pautsch übergebe, ist dann Artikel 7. Artikel 7 Absatz 1 statuiert den staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dieser Erziehungs- und Bildungsauftrag war, was Kitas und Schulen angeht, jetzt viele Wochen weitestgehend suspendiert. Es gab sicherlich auch im Schulbereich das ein oder andere Substitut über das Internet. Aber man weiß ja jetzt schon, dass insbesondere Kinder aus sozial schwächeren Haushalten, aus bildungsferneren Haushalten weit überproportionale Wissensverluste oder Lernverluste in dieser Zeit erlitten haben, sodass eben auch der 7.1 in nicht geringer Weise durch Corona tangiert ist. Ich übergebe.
Ja, ich darf ganz herzlich Herrn Kollegen Haug schätzen und danken für die Überleitung und für den bisherigen Vortrag. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute zu dieser Online-Vorlesung zusammenkommen, der von Kollegen Haug bereits geschilderte und man muss sagen, wohl nur angerissene Katalog der Grundrechte, die durch die Corona-Verordnungen, darauf wird zurückzukommen sein, eingeschränkt sind, lässt sich doch erheblich erweitern. Und ich möchte in meinem ersten Zugriff auf Artikel 8 des Grundgesetzes die Versammlungsfreiheit, teilweise auch als Demonstrationsfreiheit bezeichnet, zurückkommen. Ich habe mir mal zur Seite gelegt, weil dieses politisch-demokratische Grundrecht von ganz erheblicher Bedeutung für die Verwirklichung auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes ist. So hat das Bundesverfassungsgericht das in ständiger Rechtsprechung entschieden. Und ich zitiere das Bundesverfassungsgericht: nicht nur für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung geradezu konstituierend ist, sondern seit dem Brockdorf-Beschluss auch verstanden wird als ein Stück ursprünglicher, ungebändigter, unmittelbarer Demokratie. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, und deshalb habe ich dieses Zitat an dieser Stelle gebracht, weil Artikel 8 in weiten Teilen und ganz überwiegend durch die Corona-Verordnungen der Länder in der Tat auf null reduziert wurde. Versammlungen waren schlicht nicht erlaubt und sind es bis heute nur unter entsprechenden Vorkehrungen, Schutzvorkehrungen. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir im Weiteren uns mit der Frage auch dessen befassen, wie diese Grundrechtseinschränkungen verfassungsrechtlich einzuordnen sind. Minder dramatisch sind die Einschränkungen in Artikel 9 des Grundgesetzes, die Vereinigungsfreiheit. Wir alle haben das Recht, Vereine zu gründen, aber eben auch Mitglieder von Vereinen zu sein. Und dazu gehört eben nicht nur der Beitritt zu einem Verein, zu einer Vereinigung, sondern ganz maßgeblich auch die Betätigungsfreiheit in einem Verein. Auch insoweit haben die Corona-Verordnungen dazu geführt, dass die Möglichkeit, sich in solchen Vereinigungen, also das fängt beim Sportverein an und endet letztlich in einer politischen Vereinigung, auch im Grunde auf null reduziert waren, weil die Corona-Verordnungen gerade das untersagt haben. Als weiteres Grundrecht steht der Artikel 11, das ist jetzt ein bisschen der Chronologie des Grundgesetzes geschuldet, im Vordergrund. Das ist die Freizügigkeit im Bundesgebiet. Kollege Haug hat bereits referiert, dass es auch einen in enger Verwandtschaft mit diesem Artikel 11, dieser Freizügigkeit, also dem Recht, sich aufzuhalten, wo immer man will, im Bundesgebiet konkurrierenden oder zumindest von ihm abzugrenzenden Artikel gibt. Das ist die Freiheit der Person. Artikel 2, Absatz 2, Satz 2. Um das in diesem Rahmen vielleicht mal auf einen Punkt zu bringen: beide Grundrechte sind tangiert durch die Corona-Verordnungen. Der Artikel 11, wenn man ihn weiter versteht, hat zumindest seine Grenzen dort erfahren, wo man sich etwa über die Osterfeiertage, aber auch darüber hinaus nicht beliebig im Bundesgebiet hat aufhalten können. Wir wissen alle, dass die Corona-Verordnungen gerade dieses Recht massiv eingeschränkt haben. Die Freiheit der Person in Abgrenzung dazu, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, jedenfalls dort, wo wie in Bayern oder im Saarland ganz strikte Ausgehverbote, also die Reduzierung auf ein Verbleiben in der eigenen Wohnung in der Verordnung statuiert waren, ist dieses Grundrecht in jedem Fall betroffen. Kollege Haug hat auf die noch schärferen Quarantänevorschriften auch übrigens, das muss man sagen, auch im Vorgriff auf die weitere, auf die weiteren Ausführungen auf dem Verordnungswege hingewiesen. Wir haben dann Artikel 12, das ist das weitere Grundrecht, das auf meiner Agenda steht, hier natürlich auch als betroffenes Grundrecht. Artikel 12 ist die Berufsfreiheit und vor allen Dingen die Berufsausübungsfreiheit, also die Art und Weise, wie ein Beruf ausgeübt werden darf, auszuüben sei, ist durch die Corona-Verordnungen ebenfalls in massiver Weise beeinträchtigt worden. Teilweise muss man sagen, wir Juristen pflegen ja diesen Satz auf null reduziert, also die vom Schutzbereich der freien Ausübung eines Berufs ist im Ende ja nicht viel übrig, wenn man berücksichtigt, dass angefangen bei Kosmetikstudios über Tätowierstudios und dergleichen Friseure berufsausübend eigentlich überhaupt nicht mehr stattfinden konnte. Darüber hinaus mit massiven Einschränkungen auch im Einzelhandel laden Geschäftsschließungen über einen doch nicht unerheblichen Zeitraum wir konfrontiert waren. Also Artikel 12 Absatz 1, die Berufsausübungsfreiheit in ganz massivem Maße beeinträchtigt, teilweise bis heute noch fortgelten, zumindest was die Modi der Berufsausübung angeht. Wir alle kennen vielleicht doch den einen oder anderen Friseurtermin aus der vergangenen Zeit. Artikel 14, die Eigentumsfreiheit, auch insofern ohne jetzt die großen Schwierigkeiten, die dieses Grundrecht dogmatisch mit sich bringt, hier auszuweiten. Jedenfalls das, was wir Juristen Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums nennen, also die Frage, was macht Eigentumsausübung eigentlich aus? Ich will es mal einem Beispiel sehr deutlich machen, das viele berührt hat. Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienwohnungen etwa in touristisch geprägten Regionen haben über weite Zeiträume allein auf der Grundlage von Corona-Rechtsverordnungen der Landesregierungen ihr Eigentum nicht aufsuchen und damit auch nicht nutzen dürfen. Es war schlicht verboten. Ich mache jetzt hier einen großen Punkt, die Zahl und auch die Intensität der vom Kollegen Haug bereits angesprochenen Grundrechtseinschränkungen allein auf der Grundlage von Rechtsverordnungen zeigen, dass es das zum einen nicht nur bislang in dieser Form nicht gegeben hat, sondern sie leiten über auf das, was wir jetzt im Weiteren als Problemstellung unseren weiteren Ausführungen voranstellen wollen. Das ist ein Spektrum an Grundrechtseingriffen, die natürlich der besonderen, wie immer das so ist, bei Grundrechten Rechtfertigung bedürfen. Vor allen Dingen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, also die Frage, dient eine Grundrechtseinschränkung einem legitimen Zweck? Ist sie geeignet zur Erreichung des Ziels? Ist sie erforderlich hierzu? Und ist sie in der Gesamtschau bei aller Abwägung der widerstreitenden Rechtsgüter auch angemessen? Ist bei einer solchen Vielzahl von Grundrechtseinschränkungen natürlich in besonderer Weise virulent. Und es kommt ein weiteres hinzu. Ich befinde mich bereits in der mir zugedachten Überleitung unter dem Aspekt der Problemstellung. Wenn es denn so viele und von ihrer Intensität her so einmalige Grundrechtseingriffe durch die Corona-Verordnungen gegeben hat, stellt sich doch die Frage, darf das eigentlich der Verordnungsgeber, Klammer auf, gleich die Exekutive, das heißt die Landesregierungen, man muss sagen, in einzelnen Bundesländern waren das nur einzelne Landesminister, Klammer zu, dürfen die das eigentlich in dieser Intensität und in dieser Vielzahl? Und die Antwort dürfte nach der bisherigen Grundrechtsdogmatik, vor allen Dingen nach der Wesentlichkeitslehre des Bundesverfassungsgerichts eigentlich eindeutig lauten, nein, sie dürfen es nicht. Denn im grundrechtssensiblen Bereich und schon bei einzelnen Grundrechten greift das und in dieser Vielzahl und Intensität muss es daher umso mehr greifen, gilt der sogenannte Parlamentsvorbehalt. Das heißt, wesentliche Entscheidungen sind vom Parlament zu treffen und als wesentlich gelten Eingriffe im grundrechtssensiblen Bereich. Und das bringt mich zur Überleitung an den geschätzten Kollegen Haug.
Ja, vielen Dank. Der Kollege Pautsch hat gerade die Rechtfertigungsbedürftigkeit von Grundrechtseingriffen angesprochen. Und der Schwerpunkt unseres Vortrages, und das vielleicht zur Klarstellung, liegt jetzt nicht darauf, irgendwie anprangern zu wollen, dass diese Riesenlatte von Grundrechtseingriffen, die wir jetzt aufgeführt haben, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, dass wir damit sagen wollten, das ist alles nicht gerechtfertigt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es zumindest nahezu vollständig gerechtfertigt war. Aber noch zuwenden wollen, ist eben, wie das dann auch in einem demokratischen Rechtsstaat zu geschehen hat. Die Rechtfertigung dieser Grundrechtseingriffe, die liegt natürlich naheliegenderweise im Lebens- und Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Land leben. Aber es war gerade für mich als Verfassungsjuristen spannend zu beobachten, dass zumindest über einige Wochen hinweg sich in der öffentlichen Meinung der Eindruck verfestigt und gehalten hat, dieser Lebensschutz sei der absolute Höchstwert unserer Rechtsordnung. Und es war dann Sache des Bundestagspräsidenten, in einem Interview darauf hinzuweisen, dass der Lebensschutz, auch der Lebensschutz, nur einen relativen Grundrechtsschutz genießt, nämlich abwägbar ist mit anderen Grundrechten und dass nach unserer Verfassung allein die Menschenwürde eine absolute Stellung beanspruchen kann. Die Reaktion auf dieses Interview mit dem Bundestagspräsidenten war in Teilen von Unverständnis gekennzeichnet, was nur zeigt, dass sich da auch falsche Eindrücke festgesetzt haben. Der Kollege Pautsch hat schon die Spur gelegt, wo wir die Hauptschwächen sehen in all dem, was passiert ist. Wie gesagt, nicht in der Rechtfertigung als solcher, aber in der rechtsstaatlichen Umsetzung. Und deswegen möchten wir uns jetzt in einem nächsten Abschnitt befassen mit den rechtlichen Defiziten des Paragraphen, dem wir das alles verdanken. Denn die Corona-Verordnungen, wie das bei Verordnungen so ist, können ja nicht vom Himmel fallen, sondern bedürfen einer gesetzlichen Ermächtigung. Gibt es auch, das ist der Paragraph 32 des Infektionsschutzgesetzes. Und dieser Paragraph 32 Infektionsschutzgesetz weist aber eine Reihe von massiven Schwächen auf. Wir haben uns jetzt mal die drei aus unserer Sicht gravierendsten herausgenommen. Die erste dieser drei Schwächen, die ich jetzt kurz referiere, ist die vom Kollegen Pautsch bereits avisierte Missachtung des Parlamentsvorbehalts im grundrechtssensiblen Bereich. Wir haben einen Gesetzesvorbehalt, nicht nur im Sinne eines allgemeinen Rechtssatzvorbehaltes, dass die Exekutive zum Beispiel bei Eingriffen immer irgendeine Rechtsgrundlage braucht. Das könnte auch dann eine Satzung oder eine Verordnung sein. Nein, wir haben in Verbindung mit dem Demokratieprinzip seit Jahrzehnten in gefestigster Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Parlamentsvorbehalt für all die Entscheidungen des Staates, die als wesentlich anzusehen sind. Aufgrund der naturgegebenen Unbestimmtheit dieses Wesentlichkeitsbegriffs hat das Bundesverfassungsgericht rasch in Entscheidungen klargestellt, dass das insbesondere gilt bei Grundrechtsbetroffenheit. Und zwar in Abhängigkeit von der Intensität der Betroffenheit der Grundrechte, der Größe des Adressatenkreises und der Dauer der Festlegung. Und wie unsere Einleitung versucht hat, deutlich zu machen, haben wir in der Intensität eigentlich eine bisher unbekannte neue Qualität erreicht. Die Größe des Adressatenkreises war auch maximal. Allein bei der Dauer der Festlegung kann man kleinere Abstriche machen. Dennoch sind diese Gesichtspunkte, oder ich formuliere so, wenn das nicht die Wesentlichkeit nach dem Bundesverfassungsgericht erfüllt, was wir da jetzt erlebt haben, dann wird es nichts geben, was das erfüllt. Das bedeutet, wir haben hier ganz klar, wir sind tief, ganz tief in der Wesentlichkeitstheorie und damit im Parlamentsvorbehalt drin. Und genau damit jetzt, mit dieser Vorgabe, kontrastiert dieser Paragraph 32 Infektionsschutzgesetz. Denn er überantwortet die Regelung auch kumulierter Grundrechtseingriffe mit hoher Intensität ohne irgendwelche Vorgaben, Leitplanken, irgendwas dem Verordnungsgeber. Also das ist eine augenfällige Missachtung dieses Vorbehalts des Gesetzes, der gerade bei Verordnungsermächtigungen zu beachten ist. Und daraus folgt als logische Konsequenz, dass hier das Instrument der Verordnung kategorial überfordert worden ist. Denn die Verordnung ist das Rechtsetzungsinstrument, mit dem ein vom Gesetzgeber, vom parlamentarischen Gesetzgeber vorgezeichnetes Regelungsprogramm im Detail noch umgesetzt und ausgefüllt wird. Aber dieser Charakter der abgeleiteten Rechtsetzung, der hat hier völlig gefehlt. Die Corona-Verordnungen, ohne dass das auch nur mit einem Buchstaben im Paragraph 32 anklingt, haben ganze Lebensbereiche zum Teil grundlegend neu gestaltet. Man kann sogar von einem temporären Corona-Sonderrecht sprechen. Und das ohne jede parlamentsgesetzliche Grundlage. Und um auch schon anzudeuten, wo die Lösung in dem Fall liegen könnte, aber darauf kommen wir dann am Ende nochmal zurück. Wir haben in diesem Bundesgesetz eine Ermächtigung an die Landesregierungen. Aber das Grundgesetz sieht die Möglichkeit vor, die ein stiefmütterliches Dasein führt und wenig gesehen wird, dass die Länder nämlich das Recht haben, genauer gesagt die Landtage das Recht haben, etwas, was ihre Landesregierung als Verordnungsermächtigung hat, an sich zu ziehen und durch ein Parlamentsgesetz, durch ein Gesetz des Landtags parlamentarisch zu regeln. Und das ist, soweit wir das überblicken können, in allen 16 Bundesländern nicht erfolgt. Und das ist ein erster ganz massiver Kritikpunkt an diesem Paragraph 32 Infektionsschutzgesetz. Und den zweiten und nächsten Kritikpunkt, den trägt Ihnen wieder der Kollege vor.
Wollte man den Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes als Maßstab einfach mal zugrunde legen? Ich sage Ihnen natürlich auch, was darin steht, wenn Sie ihn nicht gerade vor sich haben. Das ermächtigende Gesetz, das ja nur eine Verordnung decken kann, muss nach der Maßgabe des Grundgesetzes Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung, also dasjenige, was dann am Ende materiellrechtlich durch Verordnung geregelt werden darf, bestimmen. Und das ist zu verstehen im Sinne von hinreichender Bestimmtheit natürlich. Also man muss wissen, das Bundesverfassungsgericht hat, ohne dass ich Sie damit jetzt im Einzelnen behelligen möchte, es vor allen Dingen mit der sogenannten Vorhersehbarkeitsklausel beschrieben. Das heißt, der Normadressat, wir alle am Ende, die wir ja jetzt von den Corona-Verordnungen der Länder, die sind ja nach der Kompetenzordnung eindeutig zuständig für die, den weitaus größten Teil nach dem Infektionsschutzgesetz. Wenn die also jetzt diese sicher teilweise in wöchentlichem Rhythmus ändernden Corona-Verordnungen zuständig sind, dann müssen sie uns als Normadressaten sagen, dass sie von der Ermächtigung in rechtsstaatlicher Weise Gebrauch gemacht haben. Das heißt, diese Verordnungsermächtigung, und die steht nun mal in dem Paragraphen 32 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Verordnung hinreichend bestimmt sein. Um Sie jetzt nicht auch angesichts der Zeit zu sehr zu langweilen, das Kernproblem ist das Ausmaß der Verordnung. Der Paragraph 32, den haben Sie jetzt natürlich alle nicht vor sich, aber ich sage Ihnen mal ungefähr, was da drin steht. Da drin steht, dass die Landesregierungen als Verordnungsgeber, wohlgemerkt nicht der Landtag, die Landesregierungen, bestimmen können allgemein, das heißt abstrakt, generell, was an Schutzmaßnahmen gegen diese etwas schwer zu greifende Gefahr Coronavirus zu ergreifen sei. Jede Landesbehörde, das bedeutet vor allen Dingen die Landkreise, die kreisfreien Städte und wer sonst nach Landesrecht dazu zuständig ist, könnte das auch tun im Rahmen von Einzelmaßnahmen, also Einzelakte, Allgemeinverfügungen etwa erlassen. Davon ist ganz weitgehend abgesehen worden, sondern man hat das wirklich in solche Rechtsverordnungen gebracht und diese Rechtsverordnungen sind unter parlamentsgesetzliche Rechtsvorschriften. Und da steht jetzt allerdings dasjenige drin, was man im ganz konkreten Einzelfall zur Infektionsabwehr in jedem, sagen wir mal, Landkreis oder in jeder kreisfreien Stadt oder in einem Stadtkreis in Baden-Württemberg hätte auch erlassen können oder noch weiter gegliedert auf der kommunalen Ebene. Das verträgt sich aber überhaupt nicht mit der Intention, die der Gesetzgeber hatte, als er den Paragraphen 32 geschaffen hat. Der Paragraph 32 sollte gerade nicht zu dem ermächtigen, womit wir es heute zu tun haben. Und womit wir es heute zu tun haben, haben Kollege Haug und ich umfänglich geschildert mit den massivsten Grundrechtseinschränkungen, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland unter dem Grundgesetz jemals erlebt haben. Das heißt, der Verordnungsgeber ist zu einer Art Ersatzgesetzgeber geworden, der, obschon das Parlament eigentlich, das würde in diesem Fall bedeuten, die Landesparlamente wohl dazu übergegangen ist, sich an die Stelle des parlamentarischen Gesetzgebers zu setzen, in Ausführung eines wesentlich, oder man muss vielleicht sagen, viel, viel enger zu verstehenden Paragraphen 32 des Infektionsschutzgesetzes als Ermächtigungsgrundlage, der war nie so weit gedacht. Und man muss vielleicht dazu sagen, auch innerhalb der jüngsten, schnell durch das Parlament, durch den Bundestag gewunkenen, jüngsten im März 2020 gewunkenen Novelle des Infektionsschutzgesetzes hat der jedenfalls keine Änderung erfahren. Das heißt, wir haben nach wie vor, das ist jetzt das Zwischenfazit, eine Grundrechtseinschränkung sondergleichen. Die Grundrechte haben wir Ihnen alle genannt, für die, obschon eigentlich zuständig, nicht der parlamentarische Gesetzgeber verantwortlich ist, sondern allein auf dieser sehr an sich sehr eng zu verstehenden Grundlage des § 32 Infektionsschutzgesetz der Landesverordnungsgeber. Ich leite über, das geht unserer Meinung nach nicht.
Und zu den beiden Schwächen des Paragraphen 32, die wir Ihnen jetzt beschrieben haben, kommt noch eine dritte hinzu, die aber anders als die beiden vorherigen nicht 32 spezifisch ist, sondern sich nur anhand dieses Paragraphen 32 nochmal besonders entzündet. Und zwar die Vernachlässigung des Zitiergebotes im Grundgesetz. Der Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz schreibt dem Gesetzgeber vor, dass er bei jedem, bei jeder Nutzung eines Gesetzesvorbehaltes, eines Eingriffs in ein Grundrecht im Gesetzestext ausdrücklich sagt, hiermit greifen wir mit diesem Gesetz in das Grundrecht XY ein. Damit, mit diesem sogenannten Zitiergebot, sind eine ganze Reihe von Funktionen verbunden. Ich will jetzt nicht zu ausführlich, ich will es nur kurz anreißen. Es soll der Gesetzgeber gewarnt sein und sich nochmal darüber klar werden, dass er gerade im grundrechtssensiblen Bereich unterwegs ist. Warn- und Besinnungsfunktion. Es soll dadurch auch Teil der öffentlichen Debatte über ein Gesetz werden, Publikationsfunktion. Außerdem sollen die späteren Normanwender, die Verwaltungen insbesondere, durch diese Nennung, dass hier in Grundrechte eingegriffen wird, einer besonderen Hinweis-, Verdeutlichungs- und Klarstellungsfunktion unterliegen. Und schließlich und endlich noch eine Informationsfunktion gegenüber den Betroffenen, den Normunterworfenen. Soweit so gut. Die Praxis sieht ganz anders aus, denn das Bundesverfassungsgericht hat auch schon in jahrzehntelanger Rechtsprechung dieses Zitiergebot zur Unkenntlichkeit kleingekocht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es gilt erstens überhaupt mal nur für solche Grundrechtseingriffe, gesetzliche Grundrechtseingriffe, bei denen ein ausdrücklicher Einschränkungsvorbehalt im Grundgesetz aktiviert wird, weil das ja nur eine Formvorschrift sei. Man wolle den konkretisierenden Gesetzgeber in seiner Arbeit nicht unnötig behindern, wörtlich. Außerdem sagt das Bundesverfassungsgericht, dass sogar in solchen ausdrücklichen Grundrechtseinschränkungen das Zitiergebot außen vor bleiben kann, wenn nur solche Grenzen konkretisiert werden, die im jeweiligen Grundrecht schon selbst angelegt seien, was auch immer das dann genau heißt. Das bedeutet, dass nicht präzisierte Schrankenregelungen, Regelungsaufträge, Inhaltsbestimmungen, in Einzelfällen dann sogar ausdrückliche Gesetzesvorbehalte ausgenommen sind vom Zitiergebot und erst recht, quasi erst recht, alle vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte, bei denen die verfassungsimmanenten Schranken gelten. So, und vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung darf man sich natürlich nicht wundern, dass die Staatspraxis mit diesem Zitiergebot, um es höflich zu formulieren, nonchalant umgeht. Also das ist in der Gesetzgebungsarbeit der Ministerien keine wirklich ernstzunehmende Hürde. Aber genauso wenig darf einen verwundern, dass in der Literatur diese Rechtsprechung beharrlich kritisiert wird. Auch viele der großen, gängigen und renommierten Grundgesetzkommentare reiben sich daran. Das fängt schon damit an, diese Argumentation, der Gesetzgeber soll da in seiner Arbeit nicht so sehr gestört werden, steht in einem direkten Gegensatz zu den Überlieferungen des Parlamentarischen Rates. Dort ist nämlich ausdrücklich mehrfach beantragt worden, das Zitiergebot wegzulassen oder deutlich eingeschränkter zu formulieren, weil man dem Gesetzgeber sonst Fesseln auferlegen würde. Und der berühmte Rechtspolitiker Thomas Dehler wird wörtlich in den Protokollen zitiert mit dem Satz: Wir wollen diese Fessel des Gesetzgebers, damit nämlich nicht mit, Zitat, leichter Hand über die Grundrechte hinweggegangen werden kann, Zitat Ende. So, und was ist davon übrig geblieben? Dank Bundesverfassungsgericht praktisch nichts. Es wäre dringend angezeigt, dieses Zitiergebot wieder aufzuwerten und dem ein materielles Verständnis zugrunde zu legen. Und gerade anhand dieser jetzigen Corona-Situation kann man sehen, wohin das führt. Denn im Paragraphen 32 Infektionsschutzgesetz natürlich der Grundrechtszitierung Rechnung getragen in diesem reduzierten Umfang. Der 32 nennt Artikel 2 Absatz 2 Satz 2, also Freiheit der Person. Er nennt 11.1, also Freizügigkeit, 8 Demonstrationsfreiheit, 13.1 Wohnungsunverletzlichkeit und 10 das Post- und Vermeldegeheimnis. Punkt. Mehr nennt der 32 nicht. Und wenn Sie jetzt nochmal dagegen halten, was Kollege Pautsch und ich im ersten Teil des Vortrags alles aufgezählt haben, mit Artikel 4, mit Artikel 5, mit Artikel 6 und, Artikel 12, Artikel 14, steht nirgends im 32. Das heißt, gerade anhand dieses Falles kann man quasi lehrbuchhaft sehen, dass die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht dazu führt, dass das Zitiergebot, soweit es eingehalten ist, überhaupt keinen Eindruck vermittelt von dem, was die Norm dann angeblich aber leisten kann. Und deswegen plädieren wir dringend dafür, anhand dieses Beispiels besonders dramatisch unterstrichen, dass das Zitiergebot künftig wieder ernst genommen wird. Natürlich kann man dem Gesetzgeber jetzt insoweit beim 32 keinen subjektiven Vorwurf machen. Die haben sich an diese Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht gehalten. Aber unserer Auffassung nach besteht hier dennoch eine objektiv-rechtliche, erhebliche legislatorische Schwäche und ein vom Verfassungsgericht eben nicht erkannter Verfassungsverstoß. Das waren die drei Kritikpunkte, die wir zu der Ermächtigungsgrundlage hatten. Und ich übergebe wieder zurück an den Kollegen Pautsch zum Thema, selbst wenn wir das alles mal zur Seite legen würden.
Ja, lieber Kollege Volker Haug, danke. In Anbetracht der Zeit will ich das kurz machen. Also diese Selbst-wenn- oder diese hilfsweise Argumentation, die greift natürlich vor allen Dingen vor dem Eindruck oder unter dem Eindruck der massiven Grundrechtseinstöße, die allein zurückzuführen sind auf Verordnungsregelungen. Also die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind zwei. Die eine ist die, müsste man nicht das von Kollegen Haug gerade dargelegte, ausgeführte allgemeine Zitiergebot des Grundgesetzes, das finden Sie in Artikel 1 Absatz 1 Satz, Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes, müsste man dann das nicht auch übertragen auf Rechtsverordnungen, die so einen grundrechtssensiblen Bereich betreffen wie die Corona-Verordnungen. Wie gesagt, das ist alles zum ersten Mal geschehen in dieser Weise. Und die zweite Frage, die sich gleichsam anschließt, auch unter dem Gesichtspunkt der Nachvollziehbarkeit solcher Grundrechtseinschränkungen, ist die, ob nicht die Begründungspflicht, die für Parlamentsgesetze gilt, zu übertragen sei oder sein müsste auf Rechtsverordnungen. Vielleicht ganz kurz dazu, die Praxis zeigt ja auch in Krisenzeiten manchmal, dass es anders geht. Also zum Zitiergebot im grundrechtssensiblen Bereich, ausgelöst durch Rechtsverordnungen, darf ich Sie alle darauf hinweisen, dass zumindest die Stadtstaaten Bremen und Hamburg es vermocht haben, ein verordnungsspezifisches Zitiergebot in ihre Corona-Rechtsverordnungen zu übernehmen. Dort finden Sie also in der Tat die Grundrechte und auch über das hinausgehend, was § 32 des Infektionsschutzgesetzes zunächst einmal naheliegt, in die wirklich betroffenen Grundrechte. Ob Sie alle gesehen haben, mag man bezweifeln. Der Katalog ließe sich auch insoweit noch verlängern, aber zumindest ist das ein Ansatz auf der Verordnungsebene, also auch den grundrechtlichen Mindestanforderungen dadurch zu genügen, dass man ein Zitiergebot, und zwar ein allgemeines Zitiergebot für Rechtsverordnungen anerkennt. Das bisherige sehr formale Zitiergebot bei Rechtsverordnungen bezieht sich eben nur darauf, dass die Rechtsgrundlage, also das ermächtigende Gesetz in der Verordnung anzugeben sei. Das führt natürlich mit Blick auf die beeinträchtigten Grundrechte nicht weiter. Also das ist das eine, also ein Grundrechtsplädoyer für ein grundrechtsbezogenes Zitiergebot auch bei Rechtsverordnungen und ein ebenfalls rechtsverordnungsbezogene Begründungspflicht dient ja letztlich auch oder diente dem Umstand, dass man auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten Rechtsverordnungen gerade solchen Ausmaßes wie die Corona-Verordnungen auch mit Blick auf mögliche Rechtsbehelfe stärker in den Vordergrund rückt. Also die wahren Intentionen des Verordnungsgebers, wenngleich er angesichts einer schwer greifbaren Pandemie wöchentlich Verordnungen zu ändern hat, doch wenigstens aufzeigt, was die Beweggründe waren, eine Änderung, die sich mitunter maßgeblich von der einer vorherigen Woche unterscheidet, nun anders normativ zu regeln. Das vielleicht zu den, selbst wenn man davon ausgehen wollte, und da kommt gleich Kollege Haug wieder ins Spiel, dass die Corona-Verordnungen aus unserer Sicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, so wie sie erlassen sind, im Wesentlichen eigentlich nicht genügen.
Ja, zum Schluss den Blick auf die Lösung gerichtet. Also was hätte aus unserer Sicht erfolgen müssen? Ich denke, es ist auch schon klar geworden. Aus unserer Sicht hätten die Landtage das Heft des Handelns an sich ziehen müssen. Sie hätten das, was wir als Corona-Verordnungen kennen, als Gesetz erlassen müssen. Sicherlich nicht wortwörtlich das, was in den Corona-Verordnungen drinsteht. Eine Aufgabenteilung zwischen parlamentarischen Gesetzgeber und Verordnungsgeber wäre ja dann immer noch denkbar. Man könnte in diesem Landesgesetz ja dann wiederum die Landesregierung für irgendwelche ergänzenden und sagen wir sehr zeitlich kurzatmige Bestimmungen ermächtigen. Aber dass zumindest mal der Landesgesetzgeber das Rahmenprogramm dieses Corona-Rechtsgebietes umreißt, das halten wir für nötig. Und natürlich wird uns jetzt vorgeworfen, diese Professoren in ihrem Elfenbeinturm, die berücksichtigen ja überhaupt nicht, dass da von einem Tag auf den anderen große blanke Not herrschte und schnelles Handeln nötig war. Ja doch, das sehen wir schon. Man spricht ja von der sprichwörtlichen Stunde der Exekutive. Aber ich halte fest, die ganze Sache hat Mitte März angefangen. Das heißt, diese Stunde der Exekutive dauert Stand heute ein Vierteljahr. Und das kann es eben nicht sein. Wir sind der Meinung, dass allerspätestens nach einem Monat die Landtage das in Gesetzesform hätten überführen müssen. Und wer jetzt sagt, ein Monat, das ist doch unmöglich, da ein Gesetzgebungsverfahren durchzuführen, weil ein normales Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene locker ein Dreivierteljahr dauert, der muss nur mal googeln, was es für Beispiele gibt für Blitzgesetzgebungsverfahren. Natürlich alle in Notsituationen, aber gerade das beweist ja, dass auch in der Not das Gebot eben beachtet werden kann. Und das allerschönste Beispiel ist das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Denn dieses Gesetz wurde am 24. März als Entwurf der Regierungsfraktionen im Bundestag eingebracht, am nächsten Tag, am 25. März, in allen drei Lesungen behandelt und vom Bundestag verabschiedet und weitere zwei Tage später, am 27. März, vom Bundesrat auch gebilligt und noch am selben Tag, ebenfalls am 27. März, ins Bundesgesetzblatt eingerückt und veröffentlicht. So, das ist also ein Gesetz, das, wenn ich mal die Vorarbeiten, die man natürlich auch noch sehen muss, abseits lasse, ein Gesetz, das binnen 4 Tagen verabschiedet worden ist oder das gesamte Verfahren durchlaufen hat. Und das, obwohl das Bundesgesetzgebungsverfahren wegen des Bundesratsverfahrens ja nochmal eine ganz erhebliche zusätzliche Komplexitätsstufe kennt, die das Landesgesetzgebungsverfahren so gar nicht kennt. Also das Argument, dass man nicht binnen eines Monats ein Gesetz hätte machen können, dieses Argument ist schlichtweg empirisch widerlegt. Eine Überlegung war noch, könnte der Bundesgesetzgeber im 32 den Ländern schon vorgeben, ihr müsst zum Beispiel nach einem Monat das in Gesetzesform überführen? Das geht nicht, weil Artikel 80 nicht die Landesparlamente als quasi Ermächtigungsempfänger kennt, sondern es gibt nur ein Recht der Länder und dort natürlich dann der Landtage, von sich aus das an sich zu ziehen und gesetzgeberisch tätig zu werden. Dieses Ermessen der Landesgesetzgeber kann der Bundesgesetzgeber nicht einschränken. Die Verfassungsordnung hingegen sehr wohl. Weshalb wir sagen, also dieses Ermessen des Landesgesetzgebers, habe ich jetzt Lust, das zu regeln oder habe ich keine Lust, das zu regeln, dieses Ermessen, das reduziert sich auf der Zeitachse und ist nach einem Monat spätestens auf Null. Und deswegen hätten wir uns gewünscht und wünschen uns noch, dass die Landesgesetzgeber bitte schön wieder aus der Corona-bedingten Schockstarre erwachen mögen und ihren Job machen, ihre Aufgabe erfüllen, indem sie zumindest eine abstraktere gesetzliche Grundlage für das schaffen, was im Moment noch und auf absehbare Zeit zumindest noch weiter geltend an Corona-bedingten Einschränkungen des täglichen Lebens vorgegeben ist. Und das wäre unser Plädoyer. Und im Namen des Kollegen Pautsch und von mir darf ich mich jetzt bei Ihnen allen ganz herzlich für das Ausharren und für das Zuhören der durchaus teilweise sehr juristischen Überlegungen bedanken. Und wir stehen natürlich jetzt für Fragen gerne zur Verfügung. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank an die beiden Kollegen Hauch und Pautsch für den spannenden und lehrreichen Vortrag. Jetzt besteht für Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dazu bitte ich Sie, einfach das Mikro anzuschalten oder die Fragen im Chat zu stellen. Eine Frage ist bereits vorangemeldet, also die wurde schon vorab eingereicht. Und mit dieser Frage möchte ich beginnen. Ich lese sie vor. Seit einigen Wochen erleben wir verschiedene Lockerungen in den Corona-Verordnungen. Diese betreffen unterschiedliche Bereiche unterschiedlich stark. So ist es etwa in Flugzeugen und Reisebussen erlaubt, nah beieinander zu sitzen, im Kino und im Restaurant aber nicht. In den Schulen soll wieder Präsenzunterricht stattfinden, an Universitäten nicht. Vereinssportler dürfen sich im Rahmen des Sports wieder berühren, Menschen im Theaterverein aber nicht. Das leuchtet nicht intuitiv ein, da die Verordnung ja auf Gesundheitsschutz abzielt und die Übertragung ja nicht von der Art des Hobbys oder der Bildungsinstitution abhängt. Und jetzt die Frage: Ist diese Ungleichbehandlung verschiedener Lebensbereiche im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz problematisch? Da würde ich vielleicht beginnen wir mit dem Kollegen Haug und machen dann weiter mit dem Kollegen Pautsch.
Also sehr gerne. Wir haben den Artikel 3 in unserer ganzen Aufzählung der Grundrechte nicht ohne Grund ausgespart. Es gibt auch im Bereich von Artikel 3 eine ganze Reihe von Problemen und Fragestellungen, aber die wären in diesem Staccato-Kurzdurchrauschen nicht so einfach darzustellen gewesen. Wir brauchen für eine Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung eben einen hinreichend gewichtigen Sachgrund. Und in der Tat wirft die Frage da auch Probleme auf, wo man zumindest zum Teil sich fragen kann, ob das so ist. Ich greife jetzt mal raus, ob jetzt, wenn ich in einem Flugzeug sitze, ich näher zueinander sitzen kann als im Kino. Da könnte natürlich ein gewisser Rechtfertigungsgrund darin liegen, dass die Reise durch irgendwelche Notwendigkeiten vorgegeben ist, während das Kino reines Freizeitvergnügen ist. Das könnte schon ein tragender Grund sein. Auch der Unterschied zwischen Schule und Hochschule, da ist es vielleicht noch eindeutiger. Da würde ich mich sogar fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Denn von Hochschulstudierenden ist in ganz anderer Weise erwartbar, dass sie auch über Online-Lehrformate sich ihr Studium erarbeiten, als es jetzt bei Grundschülern oder auch bei Schülern der Sekundarstufe 1 denkbar ist. Und ich denke, das beweist ja auch jetzt das zurückliegende oder das zu Ende gehende Semester. Ich denke, dass wir als Hochschule schon sagen können, dass wir die Inhalte an unsere Studierenden auch in dieser veränderten Lehrform gut rangebracht haben, was sicherlich im Schulbereich nicht ansatzweise so ist. Das sage ich ausdrücklich, obwohl ich erst heute einen Aufruf von über 4000 Wissenschaftlern mit unterschrieben habe für die Präsenzlehre. Also das hat damit erstmal nichts zu tun, aber ich würde jetzt nicht mit der verfassungsrechtlichen Keule kommen und sagen, wenn die Schulen aufgemacht werden, müssen es die Hochschulen automatisch auch.
Ja, wenn ich vielleicht gleich anschließen darf, der letzte Satz, die letzte Sequenz vom Kollegen Haug zeigt eigentlich den Weg auf. Also Automatismen gibt es nicht. Das wäre auch ein Widerspruch zur immer anzustellenden Verhältnismäßigkeitsprüfung, die wir ja heute auch an der einen oder anderen Stelle bemüht haben. Gleichwohl, und insofern war diese Frage im Vorfeld sehr berechtigt, gilt natürlich für die Gleichheit, vor allen Dingen den allgemeinen Gleichheitssatz als Gleichheitsgrundrecht nichts anderes als für die von uns aufgeführten Freiheitsgrundrechte auch. Man kann das ganz plakativ natürlich betrachten an der vom unter anderem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gekippten 800 Quadratmeter Regelung, als das wieder losging mit der Eröffnung von Ladengeschäften, also zumindest großflächigen Ladengeschäften. Also die Frage, die natürlich so gewissermaßen im Raum stand, ist, warum kann man irgendwo in einen Bau- oder Gartenmarkt gehen, Klammer auf, zur Volksbelustigung, weil man mal wieder was zu tun haben muss in Corona-Zeit, Klammer zu, und warum darf man in ein Bekleidungsgeschäft ähnlicher Größe nicht gehen? Da hat meines Erachtens der Bayerische, das sind ja alles Eilentscheidungen gewesen, die auf der Grundlage von gegen Corona-Verordnung gerichteten Normenkontrollklagen ergangen sind, eben auch sagen müssen, ja, das leuchtet ein. Das ist eben, sind sehr plakative Beispiele. Gleichwohl gilt für alle anderen Aufgeführten, dass man eben eine ordentliche Güterabwägung vorzunehmen hat, auch im Rahmen von Artikel 3 Absatz 1, also dieser Differenzierung und der Frage, wie weit trägt der erforderliche sachliche Differenzierungsgrund, eben zu schauen, was wiegt am Ende höher. Also spätestens nach der durch das Bundesverfassungsgericht eingeführten sogenannten neuen Formel ist ja auch Artikel 3 ganz maßgeblich Verhältnismäßigkeitserwägungen zugänglich. Und diese Verhältnismäßigkeitserwägungen gelten natürlich bei Gleichheitsbeeinträchtigungen gleichermaßen. Also dass man bei der ganzen Corona-Problematik dort in diese Problematik kommt, dass man die bloße Willkürformel zur Anwendung bringt, das ist schon schwierig. Also man muss eben genau hinschauen, in welchem Verhältnis steht die beeinträchtigte, möglicherweise willkürlich beeinträchtigte Freiheit, Gleichheit zum Gesundheitsschutz. Das gilt für alle auch hier aufgeführten Beispiele gleichermaßen. Wir haben jetzt ein paar plakative Beispiele gebracht, wo das vielleicht weniger problematisch erschien. Also diese 800 Quadratmeter Regel, mache ich keinen Hehl draus, habe ich von Anbeginn für gleichheitswidrig gehalten. Aber man muss eben im Detail hinschauen. Das ist die Problematik, die aber sich gleichermaßen für die beeinträchtigten Freiheitsgrundrechte stellt. Ne? Eine Beeinträchtigung von Freiheitsgrundrechten heißt nicht gleich Verletzung, sondern am Ende ist eine Frage der Abwägung, der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Spätestens da kommt es zutage.
Und da könnte die Rechtsverordnung angefochten werden. Handelt es sich beim Verstoß um einen Straftatbestand oder ist es lediglich eine Ordnungswidrigkeit? Und zuletzt, in welchem Spannungsfeld stehen die Landesverordnungen zu den Regelungen auf Bundesebene? Ist es dahingehend gerechtfertigt, dass trotz Föderalismus im gesamten Bundesgebiet in unterschiedlichem Maß die Grundrechte beschnitten werden? Da möchte ich auch wieder zunächst den Kollegen Haug bitten, seine Einschätzung, dann den Kollegen Pautsch.
Ja, vielen Dank. Ich muss allerdings vorausschicken, Herr Mayer, dass ich die Einleitung bei Ihnen jetzt nicht gehört habe. Also ich habe diese Föderalismuskritik, das habe ich verstanden, aber das mit Strafrecht irgendwie, da war bei Ihnen das Mikro noch aus, glaube ich. Also ich habe es jedenfalls nicht gehört.
Okay, dann nochmal, wie binden Sie die Rechtsverordnung in der Corona-Krise und auf welcher Rechtsgrundlage könnte die Rechtsverordnung angefochten werden? Dann die zweite Frage, die gestellt wurde, lautet, handelt es sich beim Verstoß um einen Straftatbestand oder ist es lediglich eine Ordnungswidrigkeit? Die dritte Frage haben Sie ja auch gehört.
Ja, ja. Okay. Also zu den ersten Fragen ist klar zu sagen, die Verordnung ist eine sogenannte untergesetzliche Rechtsnorm, die vor den Oberverwaltungsgerichten bei uns in Baden-Württemberg beim VGH grundsätzlich angegriffen werden kann, angefochten werden kann. Das ist ja auch ganz auf völliger Breite in Deutschland passiert. Die Bindung von Verordnungen oder der Verstoß gegen Corona-Verordnungen führt zunächst mal als solches automatisch noch zu überhaupt gar nichts, sondern eine strafrechtliche oder auch nur ordnungswidrigkeitenrechtliche Folge müsste ausdrücklich niedergelegt sein. Und auch da stellt sich natürlich gerade beim Strafrecht wieder das Thema, dass das aus meiner Sicht, das sage ich jetzt mal spontan, nicht einfach im Verordnungsweg geht. Am ehesten was sagen möchte ich aber dann zu dem Föderalismus-Gesichtspunkt, weil ich damit Gelegenheit bekomme, mich ein weiteres Mal als glühenden Föderalisten zu outen, was in diesen Tagen oder überhaupt in diesen Jahren, Jahrzehnten eher unpopulär geworden ist. Die Deutschen wollen es gern einheitlich und überall das Gleiche, weil es ist ja so schrecklich schwer, wenn man von einem Land ins andere kommt und dann plötzlich da eine modifizierte Rechtslage gilt. Für mich hat Corona das Gegenteil ein weiteres Mal eindrucksvoll bewiesen, dass wir in Deutschland dankbar sein müssen für unser föderales System, denn auch Corona hat nicht in jedem Bundesland völlig identisch gewütet. Und es ist nicht einzusehen, warum in einem Bundesland, wo praktisch kaum Infektionsfälle sind, ein gleich hartes Einschränkungsregime gelten dürfen soll, wie in einem anderen Land, wo das deutlich anders ist. Denn auch hier gilt das Verhältnismäßigkeitsgebot, das der Kollege Pautsch zu Recht in den Mittelpunkt gerückt hat. Und das gilt natürlich auch regional unterschiedlich. Wir kennen alle die Deutschlandkarte mit den sehr unterschiedlichen Belastungsgebieten, was Corona angeht. Und wenn man guckt, wohin die Corona-Krise die benachbarten Zentralstaaten gebracht hat, der französische Präsident war genötigt, in einer großen Fernsehansprache tatsächlich kleinlaut einzuräumen, dass das französische System, wonach also die allerletzte Detailregelung am Strand von Nizza in einem Pariser Ministerium geregelt wird, vielleicht nicht das zukunftsfähige Modell ist, mit den Herausforderungen der Gegenwart umzugehen. Auch aus Spanien habe ich vielfältig gehört, dass es große Kritik daran gab, dass in Madrid alles festgelegt wurde, obwohl etwa auf den Kanaren eine ganz andere Situation bestand als etwa im spanischen Kernland. Und das ist uns dank unseres Föderalismus erspart geblieben. Das schließt im Detail kleine Dinge, die auch ich nicht toll finde, dann nicht aus. Natürlich Wenn ich sage, ich verlagere Entscheidungsgewalt auf eine untere Ebene, dann heißt es nicht automatisch, dass das immer in Relation zueinander angemessen ausgeübt wird. Da mag ein Land größere Freiheiten zulassen, ich sage mal Stichwort Thüringen, als ein anderes Bundesland, obwohl vielleicht zwischen diesen beiden Ländern der Unterschied in der Infektionslage gar nicht so groß ist. Aber auch das gehört zum Föderalismus dazu, dass die Bundesländer zum Teil auch differierende Lösungsansätze ausprobieren können sollen, um zu sehen, womit kommen wir am ehesten auch zu einem guten Ergebnis. Also für mich war Corona unter Föderalismus-Gesichtspunkten eine ganz, ganz massive Bestätigung.
Vielen Dank dann an den Kollegen Pautsch.
Ja, wenn ich kurz ergänzen darf, naturgemäß jetzt kein Widerspruch, weil Kollege Haug und ich daran schon doch ein paar Wochen arbeiten. Zwei Punkte. Die Frage, die ja in den Raum gestellt wurde, ist die nach der Möglichkeit, Verstöße gegen die Corona-Verordnung als Straftaten zu ahnden, zu sanktionieren. Das ist aus meiner Sicht mit Blick auf Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz nicht möglich, weil sich insofern ein strikter Parlamentsvorbehalt ergibt, zumindest was die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art der Strafe angeht. Das heißt, im Umkehrschluss maximal Ordnungswidrigkeiten auf diesem Wege zulässig. Bei allen Einschränkungen, die man da vielleicht jetzt als Öffentlich-Rechtler mal machen muss gegenüber dem Strafrechtlern, aber immerhin um Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Was mir auch noch ein Anliegen ist, vielleicht zwei Sätze zum oder drei Sätze zum Föderalismus zu sagen. Also was ja völlig missverstanden wird, auch angesichts der massiv im Vordergrund stehenden, ewigen, immerwährenden Telefonkonferenzen zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Der Bund hat der Entscheidung, die dem Bundestag seit der letzten, Herr Kollege Haug hat das erwähnt, des Infektionsschutzgesetzes nunmehr überantworteten, die sollte eigentlich allein an den Gesundheitsminister gehen, Verantwortung für die Feststellung dieser epidemischen Lage von nationaler Bedeutung. Ich verkürze das jetzt mal, um vielleicht den genauen Wortlaut auch nicht wiederzugeben. Aber dieses Sonderrechtsregime, was da jetzt in letzter Minute in das Infektionsschutzgesetz eingeführt wurde, ändert nichts daran, dass das sehr begrenzt ist, zu Recht sehr begrenzt ist. Man kann das gleichwohl kritisieren, dass der Bundestag sich da vielleicht viel zu sehr zurückgenommen hat. Aber was man einfach vor Augen haben muss, der Nukleus der Entscheidungen liegt in der Länderzuständigkeit. Das heißt, diese Telefonkonferenzen, diese Videoschalten von Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidenten, wie die Corona-Verordnungen am Ende auszugestalten seien, deren hätte es überhaupt nicht bedurft. Das hätte jedes Land für sich machen können. Ich meine, natürlich ist so eine Art Pairing-Verfahren zwischen Bund und Ländern nicht schlecht ist. Das will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung wird das immer so dargestellt, als sei sozusagen die Bundesregierung hier habe den Hut auf und würde dann nur vielleicht unter Zustimmung der Ministerpräsidenten irgendwas beschließen können. Nein, gegenteiliges ist der Fall. Paragraph 32 Infektionsschutzgesetz für all diese weitreichenden Maßnahmen, wie wir sie dargestellt haben in den Corona-Verordnungen, adressieren ausschließlich die Landesregierungen. Man muss sagen, das Schlimme dabei ist, dass teilweise von Subdelegationsverordnungen Gebrauch gemacht wurde und teilweise in einigen Ländern, zum Beispiel Niedersachsen, nur durch einzelne Minister in teilweise hanebüchener Weise davon Gebrauch gemacht wurde, irgendwas mal eben zu verordnen. Ich sage das deshalb, weil Kollege Haug und ich hoffe, ich widerspreche nicht, Volker, deiner Fragen mit einem Regelungsregime, bei dem sagen, die Parlamente so maßgeblich an den Rand gedrängt wurden. Das ist unser Hauptkritikpunkt, obwohl sie es gar nicht hätten müssen. Also es liegt bei den Ländern, das ist überhaupt keine Frage. Einzige Einschränkung, das muss man auch sagen, da war Nordrhein-Westfalen dann mal ein bisschen forscher, ganz zu Beginn der Krise. Und Niedersachsen hat das jetzt auch vor und geht wieder zurück. Natürlich gilt die Bundesgesetzgebungskompetenz das ist eine konkurrierende Zuständigkeit, unter anderem für den Infektionsschutz. Davon hat der Bund mit dem Infektionsschutz nach unserer Auffassung, Schutzgesetz nach unserer Auffassung umgehend ausführlich und umfassend Gebrauch gemacht. Das heißt, die Länder würden jetzt anstelle eines verordnungsersetzenden Landesgesetzes, das ist ein feiner Unterschied, wohl eigene Epidemiegesetze nicht erlassen können, weil der Bund dann an die Grenzen oder weil man dann an die Grenzen des Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz stoßen würde. Es ist alles andere als einfach, aber auch nochmal von meiner Seite rückbetrachten diese ganze Online-Vorlesung heute. So wie es gelaufen ist, darf es eigentlich nicht laufen, weil in einem Maße die Verordnung an die Stelle von Parlamentsgesetzen getreten ist und die Parlamente in dieser Corona-Bekämpfung allenfalls noch eine Statistenrolle haben und das geht nicht.
Ja, vielen Dank an den Kollegen Pautsch. Also wir haben jetzt die Situation, es sind noch zwei Fragen gestellt im Chat. Wir sind allerdings schon deutlich über der Zeit. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen und die Referenten bitten, die Frage knapp zu beantworten. Und jeweils nur ein Referent pro Frage, also maximal zwei Sätze, gar kein Problem. Die erste Frage, die würde ich an den Kollegen Haug richten. Ich lese sie mal vor. Um nochmal die Frage nach den unterschiedlichen Handhabungen von Lockerungen und Einschränkungen zwischen den Ländern und dem Bereich von Artikel 3 zu erörtern. Aus dem Europarecht wurde gerade bei der Frage der Grenzschließungen das Kohärenzgebot des EuGH herangezogen. Sehen Sie eine Möglichkeit, ein solches Gebot in das deutsche Recht übertragen zu können, um die Lücke von Artikel 3 im Quarantänsystem zu schließen? Oder gerade die Problematik zu lösen, dass in manchen Bereichen scheinbar unbegründet mehr geöffnet wurde als in anderen? An den Kollegen Haug bitte um knappe Antwort.
Also ich sehe grundsätzlich natürlich diese Möglichkeit. Sie zu leugnen wäre ja auch, wie soll ich sagen, kaum vernünftig zu begründen. Ich wäre dennoch zurückhaltend. Denn wir würden dann den Föderalismus im Verhältnis zwischen den Ländern, im Verhältnis zueinander zusätzlich verrechtlichen und damit letztlich einengen. Und wenn wir was in diesem Staat aus meiner Sicht schon genug haben, dann ist es Verrechtlichung von politischen Entscheidungsspielräumen, sodass ich eher zurückhaltend wäre, das jetzt auch in Deutschland so zu machen.
Vielen Dank. Die nächste Frage richtet sich an den Kollegen Pautsch. Sie sagten, die Grundrechtseinschränkungen seien massiv wie noch nie dagewesen. Dabei ist unser Alltag längst gespickt von Einschränkungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Steuern, Parkverbote etc. Durch Corona ist doch jede Verordnung gerechtfertigt. Ist es etwas so, dass Ihr massives und gerne sensibles Rechtsempfinden daher rührt, dass die Politik sich von Virologen hat lenken lassen? Bitte den Kollegen Pautsch eine knappe Antwort dazu.
Knappe Antworten sind natürlich immer schwer, aber ich will es mal versuchen. Ich glaube, wir müssen mal genau schauen, über welche Grundrechte wir da sprechen. Also was Artikel 2 Absatz 1 angeht, gebe ich Ihnen recht. Da haben wir aber auch ein großes Spektrum an Rechtfertigungsmöglichkeiten. Was wirklich besonders ist, darauf möchte ich nochmal hinweisen, vielleicht ist das nicht zu Genüge zum Ausdruck gekommen. Wir haben, ich nehme jetzt mal raus, Artikel 4, Forum externum, Gottesdienstverbot durch den Staat auf der Grundlage von Rechtsverordnungen. Artikel 8 Grundgesetz, Verbot von jeglicher Versammlung über weite Zeiträume aufgrund von Rechtsverordnungen. Das ist was anderes als die in weiten Teilen gut rechtfertigbaren Grundrechtseinschränkungen, mit denen wir es zu tun haben. Ich meine, in den Schutzbereich, in den eingegriffen werden kann und ein Eingriff in den Schutzbereich muss verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Da gibt es Schrankenanforderungen und Anforderungen an die Einschränkbarkeit. Das ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Was hier aber überwiegend passiert ist, ist, dass in den Rechtsverordnungen, in den Corona-Verordnungen steht, Versammlungen dürfen nicht stattfinden. Punkt. Gottesdienste dürfen nicht stattfinden. Punkt. Ich könnte es ausweiten. Versammlungen in Vereinen dürfen nicht stattfinden. Punkt. Das ist etwas anderes als die im austarierten System einfach gesetzlicher Regelungen dann ausgestalteten, im Einzelnen ausgestalteten Grundrechtseingriffe. Das ist ein maßgeblicher Unterschied. Und was eben erschwerend hinzukommt, und das ist der Hauptkritikpunkt, er ist hier allein auf der Basis von Rechtsverordnungen, also auf exekutiver Ebene erfolgt, obwohl das Parlament es hätte können und dürfen. Und noch dazu mit der bitteren Einschränkung, dass aus unserer Sicht, so haben wir das ja auch dargestellt, davon sind wir überzeugt, der Paragraph 32 das nicht hergibt im Infektionsschutzgesetz. Also das ist schon ein Unterschied und den muss man sich, glaube ich, deutlich vor Augen halten. Das ist schon etwas, was an Zeitenwenden und Ähnliches heranreicht. Wir müssen arbeiten, glaube ich.
Vielen Dank, Arne, für deine Antwort. Ich würde dem Kollegen Haug noch kurz Gelegenheit geben, aber wirklich sehr kurz, aus seiner Sicht vielleicht auch noch ein Schlusswort zu sagen. Was die Fragen anbelangt, die nicht beantwortet wurden, denke ich, dass Sie auch die Möglichkeit haben, den Referenten privat per E-Mail noch Fragen zu stellen und diese das auch gerne beantworten. Leider gerne. Lässt es die Zeit nicht mehr zu. Deswegen bitte den Kollegen Haug.
Ja, vielen Dank. Ich will nur noch auf einen weiteren Unterschied hinweisen. Wir haben hier quasi monokausal aus einem einzigen Grund, nämlich Bekämpfung eines Virus, eine Riesenlatte an Grundrechtseingriffen. Natürlich haben Sie recht damit, dass wir in unserem gesamten Leben auch noch zahlreiche weitere Grundrechtseingriffe haben, die in ihrer Gesamtsumme auch nicht gering sind. Aber die haben ganz verschiedene Zwecke. Ja? Das Einkommensteuergesetz dient der Staatsfinanzierung, die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Verkehrssicherheit und. Und was hier natürlich schon, denke ich, eine deutlich höhere Sensibilität rechtfertigt, ist, dass monokausal für einen einzigen Grund eine noch nie dagewesenen Latte und Umfang von Grundrechtseingriffen vorgenommen worden ist.
Vielen herzlichen Dank. Ich muss leider wegen Zeitüberschreitung die Veranstaltung schließen. Ich freue mich sehr über das große Interesse und Ihre Fragen. Danke an alle für die Teilnahme. Ich möchte Sie auch noch hinweisen auf unsere weiteren Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Sie betreffen ganz unterschiedliche Themen, entsprechend dem Profil der Verwaltungshochschule, wie zum Beispiel das Steuerrecht oder auch die Psychologie. Wir werden Sie gesondert dazu einladen. Nochmal vielen Dank an alle und insbesondere an die beiden Referenten.
Herr Mayer, ich wollte mich auch noch mal ganz kurz melden. Ich wollte mich auch bedanken, besonders bei den beiden Referenten, aber auch natürlich beim IRF, bei Ihnen, Herr Mayer, aber auch bei Herrn Rutsche, dass Sie diese Veranstaltung so durchgeführt haben. Ein bisschen auch unterstützt von der Frau Steinbuch, von der Kommunikation und Marketing. Ich denke, das Format, das wir hier gefunden haben, ist ein sehr, sehr interessantes Format. Die vielen Fragen, die jetzt auch noch im Chat stehen, zeigen ja, dass es doch viele weitergehende Fragen gibt. Ich würde mich zum Beispiel auch interessieren dafür, ob eine Verankerung der ganzen Verordnungen anstelle im Infektionsschutzgesetz vielleicht besser im Grundgesetz gemacht worden wäre. Denn so eine Pandemiesituation könnte ja durchaus später mal auftauchen. Also solche Fragen geht es noch viel, viel weiter. Ich denke mal, das ist Stoff für mindestens eine weitere Veranstaltung. Ich weiß aber auch, Herr Mayer hat es angesprochen, es gibt viele andere Bereiche, vielleicht auch die volkswirtschaftlichen Bereiche, die Steuerbereiche und so weiter, die alle irgendwo beeinflusst werden durch diese Corona-Pandemie. Und das lässt viel Raum für nächste Veranstaltungen. Wenn ich es richtig informiert bin, soll die nächste Veranstaltung am 17. Juli passieren, 17. Juli, also etwa einen Monat. Ich freue mich schon drauf, das wird bestimmt wieder ganz hervorragend interessante Veranstaltung. Herzlichen Dank von meiner Seite.
Darf ich, auch wenn ich Vortragender bin, noch eine letzte Information geben, die wesentlichen Inhalte unseres heutigen Vortrags finden sich alsbald in einem Aufsatz in der Zeitschrift Neue Justiz, voraussichtlich erscheinend im Juli 2020 aus der Feder von Herrn Haug und mir. Auch da können Sie das nochmal komprimiert in etwas juristischer Form nachlesen.